ARD.
1:1 der Talk. Ein Podcast von Bayern 2.
Der große Regisseur Volker Schlöndorff wird heute 85. Und so wiederholen wir gern mein Gespräch mit ihm aus dem Mai 2017. Da war er noch 78. Und ich habe ihn gefragt, ob er immer noch Dauerläufe macht.
Ja, aber kein Marathon mehr. Eine Stunde im Wald.
Eine Stunde?
Ja, so 18 Kilometer oder so, ja.
Das reicht.
Ja, das macht Spaß.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Volker Schlöndorff, Oscar-gekrönter Regisseur.
Und selbst Oscar-gekrönte Rennen, manches Mal rund um den Griebnitzsee bei Potsdam. Gleich bei den Babelsberg-Studios, da wohnen sie. Und wer noch so? Wer wohnt da noch so?
Wer wohnt da noch so? Ja, also in Potsdam, Herr Job, Herr Jauch.
Herr Plattner.
Da fällt es bei mir schon aus. Hugo Plattner, der wird ab und zu mal da gesehen, aber das ist der große Wohltäter. Der hat die ganze Hasso-Plattner, hat die ganze Universität, Hochschule da finanziert und sehr viel mehr jetzt das wunderbare Barberini-Museum in Potsdam.
Und der Rühmann war da auch noch.
Und der Schlöndorff. Zara Leander früher, ja.
Und der Schlöndorff ist da noch und hat anno 2000 begonnen mit dem Dauerlauf bis hin zum ersten Marathon noch im selben Jahr. Was war denn der Auslöser?
Es war eigentlich die Begegnung mit einer attraktiven Frau, die mir erzählt hat, dass sie Marathon läuft. Und da habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Marathonläufer, die kenne ich aus New York. Das sind da so völlig fertige Gestalten, die dann in Plastik eingewickelt in der U-Bahn nach Hause fahren und wie Gespenster aussehen. Und da hat sie gesagt, nein, 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 das muss nicht so sein. Das ist nur, wenn man nicht genug trainiert hat. Und so habe ich angefangen, damals in Berlin zu trainieren, auf Langstrecke. Kurzstrecke bin ich immer so für mich selbst gelaufen.
Ich habe allerdings eine andere, auf andere Weise auch charmante Geschichte gehört. Sie waren damals 61.
Ja,
das und ihre ist Tochter 8 und ein Verkäufer reichte ja, irgendwas mit den Worten.
Auf dem Webermarkt in Babelsberg hat er ihr eine Gurke angeboten und dann gefragt, sie saß oben auf meiner Schulter, sollen wir dem Opa auch eine geben? Das ist so ein allgemeiner Tritt gewesen, aber da hätte ich ja jeden Sport machen können. Ich habe gedacht, du musst jetzt was tun. Und dann hat mich eben der Zufall mit dieser Läuferin zusammengebracht aus dem Laufclub in Berlin und dann bin ich tatsächlich ja viele, viele Male mit ihr und anderen Marathon gelaufen.
Joschka Fischer hat vor 20 Jahren mit Dauerlaufen 40 Kilo abgenommen. Wie viel würden Sie da noch wiegen?
Dann würde ich noch 38 wiegen, aber 34, aber er ist eben gerade für mich das abschreckende Vorbild gewesen, nämlich der Jojo-Effekt. Mhm. Danach hat er statt 40, glaube ich, 60 mehr drauf gehabt. Und ich habe gleich gehört, es gibt so ein Abzeichen, wenn du jedes Jahr 10 Jahre lang einmal einen Marathon läufst, dann bekommst du die goldene Marathonnadel. Und da ich ehrgeizig bin, habe ich gesagt, das ist die, die ich haben möchte, damit eine Kontinuität drin ist.
Ein Wille ist da, bei
so
Ihnen
ist
in jedem
es,
Fall.
Ja. Und aber es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Also der Wille war der Anfang und seitdem, ich kann eigentlich gar nicht mehr ohne laufen. Ich liebe das einfach. Ich ziehe die Schuhe aus, auch wenn ich unterwegs bin auf Reisen oder sonst wo. Man braucht ja nicht mehr als die Schuhe und laufe los. Und das ist der schönste Sport, den ich mir vorstellen kann.
Und denken Sie das unterm Laufen?
Ja, beim Entstehen Laufen.
Entstehen so auch
Drehbuchideen,
Teile der Autobiografie?
Ja, damals, als ich das geschrieben habe, habe ich sicher morgens beim Laufen nachgedacht, was schreibst du denn heute und was fällt dir dazu noch ein? Aber gerade beim Drehbuchschreiben, weil beim Laufen ist man wie eine Kuh, man kaut immer dieselben Sätze wieder und wieder und dann allmählich kommt man auf die richtige Formulierung.
Der Biografietitel übrigens, Licht, Schatten und Bewegung. Sie sagten mal, sollten alle meine Filme verbrennen, Hauptsache mein Buch bleibt. Und ich dachte mir, wow, aus dem Munde eines Filmemachers.
Ja, es ist einfach, dass ich in dem Buch damals vor, weiß gar nicht mehr, 6, 7 Jahre, vielleicht doch so alles zusammengefasst habe, was ich erlebt habe beim Arbeiten und auch sonst im Leben. Und es war einfach erstaunlich viel. Ich konnte es gar nicht glauben. Es wurde immer mehr und mehr. Irgendwann musste ich dann aufhören. Und deshalb ist es so eine Summe. Bei den Filmen, es ist doch so, dass die Filme vergänglicher sind als Bücher, habe ich das Gefühl.
Und irgendwo fällt der Satz, ich habe viel zu lange auf Probe gelebt. Was meinen Sie damit?
Oh, den habe ich vergessen, aber das stimmt. Das ist ein bisschen auch, führt zu dem gegenwärtigen Film Rückkehr nach Montauk, dass viele Leute und auch ich lange so gelebt haben, naja, ich kann ja diesmal machen, ich kann ja das mal machen, aber das eigentliche Leben, das kommt ja erst dann, wenn du groß bist, sagt man sich, wenn man 15 ist, und mit 20 sagt man, ja, das eigentliche Leben kommt dann, wenn du 25 oder 30 bist, und auf einmal merkst du, das war's schon, es gibt gar keine Generalprobe im Leben, sondern jeden Tag ist Vorstellung.
Und lässt sich Leben nachholen?
Nicht unbedingt. Man kann reflektieren über das, was man hätte anders machen sollen, aber man kann es nicht mehr nachholen, das glaube ich nicht.
Und wenn man es eben nicht nachholen kann, was bedauern Sie dann am meisten?
Ja, das verlorene Leben, was hätte sein können, und bei vielen Menschen, also viel Schmerz und Unglück, was man hätte vermeiden können, und ja, vielleicht noch mehr Glück, man ist ja unersättlich, was man hätte einfahren können.
Und da Sie ja 78 sind und noch sehr munter, dank Training und am Leben, was soll, was könnte noch passieren?
Also jetzt möchte ich eigentlich so in einem etwas ruhigeren Rhythmus weitermachen. Ich möchte schon noch weiter Filme machen, aber nicht unbedingt irgendwas, dass das Leben oder der Zufall einen Stoff zuspielt, wo man von innen her eine Dringlichkeit führt, das muss ich jetzt erzählen. Im Augenblick habe ich sowas nicht. Ich werde auch nicht mit Gewalt suchen. Aber ich möchte jetzt auch nicht hoffentlich ein ruhiges Rentnerleben führen.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Tom Tykwer, der sagte letztlich, frisst und gibt, wie man es nimmt, so ein Film 4 Lebensjahre. Das lässt sich leicht ausrechnen, wie viele noch bleiben.
Ja, da müsste ich aber noch sehr viel älter sein. Jedenfalls zu meiner Zeit konnte man lange Jahre, in den 70er Jahren, konnte man fast jedes Jahr einen Film machen. Und da habe ich natürlich, sagen wir mal, viele Titel eingeheimst. Aber jetzt ist es schon so, ja, also 2, 3 Jahre pro Film. Sie müssen ja nicht alle so groß sein oder so, sagen wir, kostengroß sein, wie die von Tom Tykwer.
Jetzt waren wir gleich 3:13 alle zusammen alt. Kennen Sie den Titel von Wolfgang Niedecken?
Ja, natürlich, weil ich ihn von Wolfgang Niedecken selbst gehört habe auf der Gitarre, wenn er bei Reisen dann manchmal uns die Zeit verkürzte.
In Afrika?
Das war in Afrika, in Uganda und in Ruanda.
Können Sie es denn dann richtig auf Kölsch aussprechen?
Überhaupt nicht. Ich kann nur einen einzigen Dialekt, auch keinen bayerischen. Das ist mein heimatliches Hessisch.
Dann lese ich es nochmal so, wie es auf dem Zettel steht. Zusammen alt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Volker Schlöndorff macht aus Büchern Bilder.
Und dafür gibt es Preise. Wo steht zum Beispiel die Goldene Palme von Cannes?
Auf meinem Bücherregal zu Hause in Berlin, nein, Potsdam, Babelsberg.
Und wo der Oscar?
In München bei dem Sohn von Franz Seitz, dem wunderbaren Produzenten, der mir damals eingeredet hat, diesen Film zu machen, den ich gar nicht machen wollte.
Mein Gast, Sie kombinieren es messerscharf, ist Volker Schlöndorff. Und er schreibt in seinen Memoiren, in seiner Autobiografie, Auslöser fürs Filmemachen waren die KZ-Dokumentationen gleich nach dem Krieg. Todesmühlen, meine Eltern haben auch davon erzählt, und Nacht und Nebel. Und dahinter immer die Frage, wie war das möglich? Haben Sie für sich heute eine Antwort?
Insofern, es ist einfach immer alles möglich. Das ist, wenn man nach dem Krieg waren wir ja so erschüttert, dass das die KZs und der Holocaust bei uns in Deutschland und überhaupt möglich gewesen sind. Dann haben wir erfahren, was in den Gulags passiert ist. Dann haben wir erfahren, allmählich jetzt, was in Indonesien passiert ist, was auf den Killing Fields in Kambodscha war, was im Sudan ist, in Darfur. Also die Menschen sind immer wieder überall zum Schrecklichsten fähig.
Das ist vielleicht der menschliche Makel. Vielleicht auch die Lust am Quälen, am Unterwerfen von anderen. Ihr Auftaktfilm 1966, der 27-jährige Volker präsentiert in Cannes seinen ersten Film, Der junge Törleß. Und der erlebt, wie ein Mitschüler zum Opfer von Sadisten wird. Auch hier im Grunde die Frage, wie ist es möglich?
Ja, und da war auch zum Beispiel die Antwort, dieses Opfer, der war eben anders, der hieß Basini, in der Wirklichkeit war er ein jüdischer Mitschüler. Also er ist irgendwie anders in diesem Internat um 1900 und dadurch, dass er anders oder abgestempelt wird, also er gehört zu einer anderen Kultur, der ist also nicht so einer wie wir, also muss er eigentlich eliminiert werden oder wir können mit ihm machen, was wir wollen. Also diese Abtrennung immer, bevor der Horror passieren kann, muss man den anderen entmenschlichen. Und dann kann man sozusagen mit ihm umspringen, egal wie, und ihn auch umbringen.
Und der Grundmechanik hat sich durch die Jahrzehnte leider nicht allzu viel geändert. Damals war die Hauptfigur Mathieu Carrier 16 Jahre alt, jetzt 66. Zuletzt gesichtet bei Let's Dance und im Dschungelcamp. Ein Wort dazu?
Ja, eigentlich schade, aber es steht mir nicht an zu urteilen. Ich meine, er hat ja erst da als Schüler gespielt, dann ist er zurück zur Schule, war er ganz großartig. Auch danach hat er dann, also nach dem Abitur, als er dann ins wahre Leben trat, als Schauspieler gearbeitet, auch viel in Frankreich, auch mit mir nochmal beim Fangschuss, mit Margrethe von Trotter und Matthias Habich. Und dann ist er so zu seiner eigenen Persönlichkeit geworden, die sich selbst vermarktet. Und ich weiß gar nicht, ob man ihn noch als Schauspieler wahrnimmt oder nur noch als Darsteller von Mathieu Carrière.
Da machen wir hier mal einen Schnitt und schwenken zur verlorenen Ehre der Katharina Blum, Herbst 75. Ich habe ihn damals selber gesehen. Als Schüler, aufgewühlte RAF-Tage, ein mieses Boulevardblatt. Kann sich leicht ausmachen, heißt zwar die Zeitung, aber wusste jeder, was gemeint ist, macht eine junge Frau fertig und diese wiederum tötet am Ende den Reporter. Wissen Sie noch, wie das unmittelbare Echo war?
Ja, also erstmal war ein großes Warnen. Das ist jetzt, macht ihr ja mit eurem Film genau dasselbe, was die Zeitung, die Bild-Zeitung macht. Und Böll hat sich verrannt und jetzt verrennt ihr euch auch. Und dann kippte das plötzlich, weil als dann das Publikum und anscheinend auch junge Leute, wie sie damals den Film sah, hat eine andere Wahrnehmung eingesetzt. Und es hat beinahe, also es hat allein durch den Zulauf wie eine Zustimmung gegeben. Die Zeiten haben sich geändert. Wir wollen das nicht mehr hinnehmen, dass eben hier durch so billigen Boulevardjournalismus, durch die Hetze, durch eine Eskalation der Partei, der Polizei, immer weiter, wunderbarer Freudscher Versprecher fürs Museum, ja, dass die Polizei immer weiter militarisiert wird und dass wir irgendwie in eine freiere, offenere Gesellschaft kommen wollen. Das hat, glaube ich, damals das Publikum und die Jugend empfunden. Und das hat sich ja dann auch irgendwie, würde ich doch sagen, durchgesetzt, dass wir heute in einer anderen Gesellschaft leben.
Und wir leben langsam wieder in politischen Zeiten, was gar nicht so schlecht ist. Widerschnitt, die Blechtrommel 1979. Fertiggestellt in der Tonmischung an Ihrem 40. Geburtstag. Ahnten Sie eigentlich den Wurf?
Schwer zu sagen. Ich wusste, als wir angefangen haben zu drehen in Jugoslawien, war ich noch in Zagreb für die Massenszene, wo er da die aufmarschierten Parteileute aus dem Marsch zum Walzer bringt, dass wir da was Großes vorhaben. Und ich habe dem Team am Vorabend gesagt, also wenn alles gut geht, könnten wir damit die Goldene Palme und den Oscar gewinnen. Ich wollte einfach die Latte sehr hoch legen, damit alle ihr Bestes geben. Aber natürlich habe ich nicht dran geglaubt.
Zweimal drüber gesprungen. Ja. Goldene in Cannes, dann der Oscar in Hollywood. Erster für einen deutschen Film seit 1927. Aber war Ihre Dankesrede auch preiswürdig?
Nein, überhaupt nicht. Man soll solche Reden vorbereiten, denn im Eifer des Gefechtes kann man leicht missverstanden werden. Ich habe damals gesagt, das ist der erste Oscar für einen deutschen Film aus Gründen, die wir gut kennen. Und damit habe ich gemeint, dass eben leider in den 50er Jahren und davor die Nazi-Filme eben nicht Oscar-würdig waren. Das Publikum dort, also die Filmschaffenden in Hollywood, haben aber das missverstanden und geglaubt, ich wollte sagen, dass man dort von den jüdischen Emigranten und der amerikanischen Filmcommunity insgesamt verhindert hätte, dass ein deutscher Film einen Oscar bekommt. Also ganz, ganz was Schlimmes. Und Dick Cavett hat das dann am nächsten Morgen im Fernsehen gerügt und hat gesagt, da kommt so ein junger Deutscher und hat die Arroganz, uns vorzuschreiben, wie wir zu wählen haben und wem wir einen Oscar geben oder nicht. Also das war ganz, ganz saudumm. Man muss sich wenige diplomatische Worte ausdenken, am besten mit einem kleinen Witz.
Hauptsache der Oscar steht in München. Und unvergessen bleibt Oscar Mazzarat. Der hat sich wirklich eingebrannt, fast ins kollektive Gedächtnis. Wie geht's eigentlich David Bennett? Damals war er 12, heute ist er 50.
Ja, er war sogar 9, als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin, ein Jahr vor Drehbeginn, und dann bei den Dreharbeiten wurde er 12. Er ist Schauspieler geworden oder geblieben, kann man sagen.
Ist weiterhin 1,55?
Nein, er ist gewachsen, so mit 18 oder so hat er auf einmal einen Schub gemacht. Also es ist nicht mehr das Problem, er ist so groß wie James Cagney oder Charles Aznavour. Jedenfalls der alte Charles Aznavour.
Der geschrumpfte.
Etwas. Nein, und David hat immer noch diese unglaublich magnetisierenden Augen und diese Energie und auch in der Stimme das Schneidende, das hört man durch. Aber er hat es nicht geschafft, sich in ein Ensemble zu integrieren. Er ist und bleibt ein Einzelmensch und er macht Einzelauftritte, Theaterabende, wo er Monologe spricht.
Und er ist ein Solitär, kann man sagen, ähnlich wie manche Einstellung, manches Bild im Film. Der Pferdekopf und der Aal, der sich da rausschlängelt aus dem Totenkopf in der Blechtrommel. Musste das sein?
Ja, das musste sein, weil das war eins der stärksten Bilder im Roman. Also das ist nicht so, dass die Leute aufgehört haben, Aal zu essen, nachdem sie den Film gesehen haben, sondern die da empfindsam sind, die haben das schon bei dem Roman gemacht. Ich habe nur nicht gedacht, dass so ein literarisches Bild, wie er das da beschreibt, dass sich das tatsächlich so eins zu eins mit diesem ganzen Schrecken in Film übersetzen lässt. Und man muss aber auch sagen, das Bild ist deshalb so stark, weil der kleine David Bennett das anschaut und wie sich das in seinem Gesicht und die Faszination in seinen Augen spiegelt, das vergrößert natürlich nochmal das Schrecken über die Aale. Und ich bin sicher, wenn der Film heute überhaupt eben noch weiter, wie Sie sagen, im kollektiven Gedächtnis bleibt und bleiben wird, dann liegt das ganz besonders an David Bennett, an dem unglaublichen Glück, das wir hatten, dass es ihn damals gab, um diese Rolle zu spielen.
Nur leider zeigt diese drei Filme kaum noch ein Sender, gell?
Ja, also die Blechtrommel ist zuletzt beim Tod erwarteterweise von Günter Grass gelaufen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der weiter im Programm bleiben wird. Es ist aber ein bisschen, alle die Filme unserer Generation, auch die Filme von Fassbinder, gehören eigentlich nicht mehr zum Filmerbe, jedenfalls nicht dem, was im Fernsehen gepflegt wird. Also da muss man sagen, dass die Franzosen ganz anders damit umgehen. Wir können jederzeit einen Zara Leander oder auch den Förster im Silberwald sehen. Aber diese engagierten Filme aus den 70er Jahren, die kommen praktisch nicht mehr vor.
Mei, die Zeiten, die Sehgewohnheiten, die Hörgewohnheiten ändern sich auch. Aus Anlass seines 85. Geburtstags senden wir heute das Gespräch mit Volker Schlöndorff. Vor 7 Jahren war er bei mir zu Gast mit seinem damals aktuellen Film Rückkehr nach Montauk. Auch darüber sprechen wir noch ausführlich. Aber zunächst ging es um seine Kindheit. Geboren wurde Volker Schlöndorff in Wiesbaden, wo der Vater eine Arztpraxis hatte, in einem Industrievorort, weil ihm die Dreckluft dort angeblich viele Patienten verschaffte. Stimmt das?
Also er hat mal erzählt, er kam aus Oldenburg in Oldenburg und das Wenige, was wir von seiner Jugend wussten, nachdem er mit dem Medizinstudium fertig war, hat er sich überlegt, wo soll er sich wohl niederlassen, und dann hat ihm also Wiesbaden, weil es ein Kurort ist, gut gefallen, und da er Hals-Nasen-Ohrenarzt ist, hat er gesehen, dass da also dieser Industrievorort Biebrich ist, wo die Dückerhoff Zementwerke und die Kalle Chemiewerke sind, und dann dachte er, da muss es wohl genügend Erkrankungen der Atemwege geben, um einen Arzt sein Auskommen zu verschaffen.
Und eine Familie zu gründen. 3 Söhne hat er am Ende gehabt. Einen mit der ersten Frau und die beiden anderen mit ihrer Mutter. Das Sommer 39 war wohl sehr schön. In ihrer Autobiografie ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Da liegen sie auf dem Bänkchen als Säugling, paar Monate alt erst. Liebevoller Blick der Mutter ruht auf ihnen. Hängt das Bild bei Ihnen daheim?
Nein, aber ich habe es irgendwo unter Glas in einem kleinen Rähmchen, wahrscheinlich mit vielen anderen, auf dem Bücherbord stehen. Ich brauche das nicht, ich habe das in meinem Kopf eingeprägt, also ich habe das so oft gesehen. Es gibt so 2, 3 Bilder, glaube ich, die jeder vielleicht aus der Kindheit hat, wo er meint, er könnte sich an den Augenblick erinnern. In Wirklichkeit erinnert man sich an das Foto. Und
Sie können sich ja leider nicht an eine lange gemeinsame Wegstrecke erinnern, weil Ihre Mutter starb Februar 1944 bei einem furchtbaren Unfall. Kochte Bohnenwachs und es entzündete sich wohl.
Ja, also das ist, kann man, ich habe das versucht, das zu recherchieren, was da eigentlich gewesen ist. Also Februar 1944, es gibt kein Wachs, um den Boden zu bohnen, also nimmt man alte Wachskerzen, wirft die in einen Topf und versucht das Ganze aufzukochen. Dabei ist ein Funke wohl übergesprungen, die ganze Mischung ist explodiert und ich stand dann halt mit brennendem Wachs überzogen, wie eine Fackel im Raum. Ich habe das mir nur vorgestellt, Gott sei Dank, denn wir waren ein Stockwerk drüber, haben nur die Schreie gehört, Rauch, der aus der Küche kam, unser Vater, der die Treppe raufgelaufen kommt, aus der Praxis. Und es war irgendwie alles zu spät. Es waren halt Verbrennungen, hochgradige.
Und Sie waren gerade erst mal 5.
Ich war gerade vor meinem 5. Geburtstag. Und man konnte damals Brandwunden noch wahrscheinlich noch nicht so behandeln. Der hat dann auch nicht mehr gewollt, dass wir sie sehen, da in Mullbinden eingewickelt im Krankenhaus. Also bleiben mir diese paar Fotos als Erinnerung und der Schrecken an das Ereignis, wo wir dann eingesperrt waren in Kinderzimmer oder wie auch immer und ich da mit der Faust gegen die Tür getrommelt habe.
So hat es der Mazerat dann auch gemacht.
So hat es der Mazerat dann auf meinen Hinweis hin auch gemacht, also mein Beitrag zu Günter Grass. Wie schlimm ein Verlust der Mutter ist, das merkt man erst im Lauf des Lebens. Im Augenblick nimmt man als Kind so irgendwie alles hin, jeden Verlust, den Zustand der zerbombten Städte. Das ist halt so, man kennt es ja nicht anders. Und ich bin ja vielleicht Spätentwickler, erst eigentlich in der zweiten Hälfte meines Lebens, so ungefähr so ab 40, habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren und zurückzuschauen.
Im Buch steht auch, man kann es rauslesen, dass der Vater wie aus dem 19. Jahrhundert wirkte, wie ein alter Clown, lebenslang fernblieb. Kindermädchen kümmerten sich, sie sind also im Grunde nahezu elternlos aufgewachsen. Und dann fand ich den zentralen Satz, in jeder Frau suchte man später die Mutter. Das ist jetzt kein guter Stern fürs Paarbilden.
Ja, das können Sie laut sagen. Ja, das sind so Erklärungen, die einem dann einfallen. Ich meine, ich bin weit entfernt, da meinem Vater einen Vorwurf zu machen. Ich hätte auch nach dem Krieg nicht drei Jungs ohne Mutter großziehen wollen. Der musste sich
einfach
halt
draußen
auf seine, der hat uns einfach in Freiheit dressiert, wie er immer sagte, einfach aufwachsen lassen. Und es ist uns eigentlich auch sehr gut bekommen. Also gerade keine begütete Kindheit ist vielleicht die beste Kindheit, wenn es einem sonst an nichts fehlt. Der war halt noch im Kaiserreich aufgewachsen, hatte im Ersten Weltkrieg als Einjähriger, wie das hieß, gedient, konnte schon den Matrosenaufstand gegen den Kaiser nicht verkraften, hat sich mit der Weimarer Republik nicht richtig abgefunden. Also das ist auch ein schwieriger Lebenslauf. Also da finde ich, dass ich eigentlich sehr viel Glück gehabt habe dagegen.
Und Sie schreiben fast schon mystisch, esoterisch, die Mutter blieb um mich als Schutzengel. Das ist nicht nur metaphorisch.
Ja, nein, das ist erstmal ganz praktisch. Als Kind glaubt man ja an sowas. Wo ist die Mutter? Na, die ist oben im Himmel, die schaut dir zu, macht nichts Böses. Aber auch wenn dir was zustößt, dann ist sie da als Schutzengel. Und ich bin irgendwie zwei, dreimal in Situationen gewesen, wo man sagt, na, das hätte aber auch schief gehen können. Ich weiß nicht, bewusstlos ins Schwimmbecken gefallen, als dort sonst niemand war, oder 5 Meter von einem Dach runtergefallen und nur auf den Hintern und nichts weiter passiert. Außer ein Wirbel, glaube ich, gebrochen, an dem ich jetzt leide. Aber dann glaubt man auch, dass es, also ich glaube jedenfalls, dass es da Schutz gibt und vielleicht auch, dass man sich durch frühes Unglück oder Leid auch eine ganze Menge, dass man da was gut hat auf dem Konto
und in anderen
Sachen Glück hat, ja.
Hielt sie dann auch nicht allzu viel, der ferne Vater, haben sie nicht so wirklich einen Draht entwickelt, die Mutter war ja fort und es ging nach Frankreich. Also es muss irgendwann um die 10. Klasse schon gewesen sein. Sie waren wohl grottenschlecht hier in der Schule. Und dann ging es nach Frankreich. Was
ja, ich wollte Ihnen damals schon zum Film. Und in Wiesbaden gab es ja sogar ein kleines Filmstudio. Aber dem hat mein Vater auf gar keinen Fall zustimmen wollen. Wurde ihm auch dort abgeraten, Herr Doktor, lassen Sie den Sohn was Anständiges studieren und bloß nicht Film. Und schon damals war Frankreich irgendwie das große Vorbild. Da kamen die aufregenden, die spannenderen Filme her, wenn es auch Rififi war und die Jean Gabin-Filme, die Krimis, aber auch die, sagen wir mal, Liebesfilme mit Françoise Arnoul. Also es war irgendwie eine Welt, die mich damals schon fasziniert hat. Und ich bin dann mit 16 freiwillig mich gemeldet zum Sprachkurs auf einem französischen Internat für 2 Monate. Und da bin ich dann 10 Jahre geblieben, also nicht im Internat, aber in Frankreich. Ich habe mich so schnell eingewöhnt und habe mich da so wohlgefühlt, war übrigens ein Jesuiteninternat.
Ich wollte gerade sagen, wobei der Liebesfilm das eine ist und der Schlafsaal mit 110 Betten und Jungs
andere.
Drin das andere.
Ja. Ja, aber alle diese Jungs haben ja von demselben geträumt und wir sind dann natürlich auch donnerstags nachmittags, da war schulfrei und an Wochenenden abgehauen über die Mauer, um ins Kino zu gehen.
Brigitte Bardot zuschauen.
Ja, das waren die ersten Filme.
Eine nackte
von
Frau.
Bardot.
Das war unerhört,
ja, die war noch,
damals.
Ja, da war sie noch, das muss man sagen, das hat noch mal 3 Jahre gedauert, bis dann Gott schuf die Frau, et Dieu créa la femme, wo sie dann wirklich nackt zu sehen war oder von Kurt Jürgens gesichtet wurde über ein Bettlaken hinweg. Aber sie lag natürlich auf dem Bauch. Also,
und den Rest kann man
Frontal
sich ja vorstellen.
Nudity gab es ja damals noch auch noch nicht, ja, aber als 16-Jähriger kann man sich selbst das nicht vorstellen.
Aber Sie sagen selbst über sich damals, ich habe Mädchen stumm angeschwärmt, verliebte mich mehr ins Bild als in die Person selbst. Das ist schon gefährlich.
Das habe ich geschrieben, Donnerwetter. Ja, gut, dass ich vergessen habe. Nein, aber das hat mehr damit zu tun, wir waren ein reiner Männerhaushalt zu Hause. Also der Vater und 3 Jungs. Dann bin ich 3 Jahre oder 2,5 Jahre im Internat, mit natürlich auch strikt getrennt, nur Jungs. Und als ich dann also mit 19 oder 20 in die Welt komme, hatte ich buchstäblich keine Ahnung, wie man ein Mädchen anspricht, weil was ist das überhaupt für ein Wesen, wie geht man damit um? Und das hat ziemlich lange, muss ich zugeben, so angehalten. Also ich habe die angehimmelt, angeschwärmt, tue ich heute manchmal noch. Die Nina Hoss hat sich immer gewundert, dass ich sie auch anhimmele. Sag ich, ja, das liegt mir so im Blut, wenn ich eine schöne Frau
wundert
Frau
sich
sehe.
Heute noch.
Ja, und eigentlich erst, als ich dann mit Margarete von Trotta hier in München zusammengezogen bin, habe ich also gemerkt, was für ein Wesen aus Fleisch und Blut eine Frau ist. Und dann hat es noch lange Jahre gedauert, um zu lernen, wie man mit ihr umgeht.
Aber lernen geht immer.
Das geht auch immer noch weiter. Frauen verändern sich ja auch sehr.
Und
von heute sind nicht mehr dieselben wie in meiner Jugend.
Norbert Joa im Gespräch mit
Volker Schlöndorff. Verliebt in Montauk.
Ja, wir müssen immer noch kurz lachen über den gallischen Hahn. Der
ja, also es war schon, glaube ich, eine Selbstpersiflage. Wie oft kann man La France singen? Man stellt sich vor, wir würden singen Deutschland, Deutschland. Immer wieder diese Mischung aus Nostalgie
nee,
und Satire.
Und Camille heißt sie, weil Camille ist die Handcreme. Ja. Aber ich hatte nur Englisch gehabt. Pech. Aber es reicht Deutsch, um ihren neuen Film zu verstehen und zu sehen, der nächste Woche startet. Der neue Film von Volker Schlöndorff, Montauk, frei nach dem Roman von Max Frisch. Im Kern geht es darum, der Schriftsteller Max kommt zur Buchpremiere nach New York. Bei der Lesung hört auch seine junge Partnerin Clara, wie er vom Scheitern einer großen Liebe in dieser Stadt schreibt. Und dieser Max trifft dann in diesen Tagen nach 17 Jahren nochmal seine Rebecca, gespielt von Nina Hoss. Ja, und jetzt sie.
Sie beschließen, noch einmal ein Wochenende miteinander zu verbringen. Es ist Winter in Montauk, dem kleinen Fischerhafen mit dem berühmten Leuchtturm am Ende von Long Island. Zwei Strandstühle am windgepeitschten Meer. Sie warten auf zwei Menschen, die einander für lange Zeit verloren hatten. Nun kehren sie zurück voller Trauer um das versäumte Leben und Hoffnung auf die Zukunft. Die Körper erinnern sich, aber sie wissen nicht, ob sie die Zeit ungeschehen machen können. In Montauk werden Sie es herausfinden.
Tja.
Ja, das ist natürlich ein Werbetext, wenn man so will. Das ist weder von Max Frisch noch von mir. Übrigens ist auch der Film nicht wirklich frei nach Max Frisch, sondern es ist dem Max Frisch gewidmet. Wir haben eigentlich von seinem Buch Montauk nur diesen Rahmen übernommen, dass ein Schriftsteller nach New York kommt.
Aber
was dann mit ihm passiert, ist neu.
Frage bleibt, kann man versäumtes Leben nachholen?
Ja, ich glaube, das muss jeder immer wieder versuchen. Es gibt Möglichkeiten, wo das passiert ist. Es ist auch nicht gut, einem versäumten Leben ewig nachzutrauern. Da verbittert man. Es ist mir auch schon passiert. Also ich rede da aus Erfahrung. Aber den Versuch, etwas nachzuholen, lohnt es schon deshalb, wenn man dann manchmal rausgeht, warum das eigentlich gescheitert ist.
Man kann auch manches Mal was gut machen im Nachhinein. Ich fand zentral im Film die Stelle, er bleibt dann nach aller Seelenpein stehen im Sand und ruft, was hast du damals in mir gesehen? Und Rebeccas Antwort, den Vater meiner Kinder. Es ist in gewisser Weise auch ihre Geschichte, haben sie offen bekannt. Vor kurzem, Sie standen auch zwischen zwei Frauen?
Ja, man muss da aufpassen.
Natürlich.
Ich meine jetzt nicht nur den Frauen gegenüber, die haben den Film gesehen keine Einwände. Es ist so, dass man für jedes Drehbuch oder für jeden Roman verwendet man Episoden aus seinem Leben, aber man erzählt etwas nicht eins zu eins nach. Doch in meiner Biografie, da habe ich versucht, eins zu eins nachzuerzählen. Aber in einer Fiktion, da muss man ja eine Geschichte konstruieren. Dabei verändert man die Person, verändert die Konstellation. Also insofern ist das keine...
Aber ich verlasse jetzt mal kurz den Film und frage diese Caroline, um die ging es ja.
Ja.
Das haben Sie auch offen bekannt, der Name fällt ja auch mehrfach. Das war ja während der Zeit der Ehe mit Margarete von Trotta. Spukt die noch immer in ihrem Kopf herum?
Nein, weil sich inzwischen da eine Freundschaft daraus ergeben hat. Also das Beste ist, das ist ja ein, manchmal in der Liebe verwandelt man ja einen Menschen in irgendetwas Fantastisches, Irreales, Unwirkliches. So geht es ja auch dem Max in der Geschichte, bis die Rebecca ihm erzählt, was wirklich mit ihr passiert ist und was sie für eine Tragödie erlebt hat. Und auf einmal wird sie ein Mensch und nicht mehr irgend so ein Traumgebilde oder eine Traumfrau. Und so ist es mir Gott sei Dank auch gegangen durch hartnäckiges Warten, Wiedersehen, Reden und so weiter, kann man natürlich nach Jahrzehnten zu Freunden werden.
Aber man verliebt sich quasi ins eigengeschaffene Trugbild, gar nicht so sehr in die Person.
Das ist das allererste, ja. Also wahrscheinlich ist jede Liebe eine Liebe zunächst mal zu einem Trugbild und dann entdeckt man den Menschen, der sich dahinter verbirgt.
Zur Hauptfigur, also er möge es mir nachsehen, Stellan Skarsgård, so heißt er?
Ja, genau so spricht er also sich er aus, ist der Vater von dem Tarzan, dem Neuen, und noch drei anderen Schauspielern, die auch alle also Skarsgård heißen.
Also ich spreche jetzt nur von mir. Er war für mich nicht attraktiv und in der Filmrolle, in seinem vergrübelten und selbstbezogenen, auch nicht sonderlich sympathisch. Und ich dachte mir, was will diese reife Schönheit Nina Hoss dann glaubhaft mit ihm, von ihm?
Ja, das sind sehr subjektive Reaktionen, Gott sei Dank, bei den Zuschauern. Von mir war der natürlich weder als unsympath gedacht, noch als uncharmant. Im Gegenteil, ich habe den Stellan Skarsgård kennengelernt und besetzt, weil ich ihn auf meinem europäischen Filmpreis gesehen habe, als er dem Mads Madison einen Preis überreicht hat und eine wunderbare Nummer hingelegt hat. Ich finde ihn nach wie vor charmant und viele Frauen haben nichts dagegen einzuwenden. Sein Verhalten ist halt leider vollkommen uncharmant.
Und unreif.
Scheint aber unreif auch und scheint aber das nicht nur mein eigenes Verhalten zu
dabei
spiegeln, sondern
60.
Das von vielen Männern.
Okay. 1991. Also es spielt ja in den Jahren, wo Sie auch damit kämpften und ja, pendelten zwischen Zweien, wo dann man selber etwas wahrscheinlich ins Wanken gerät. Es gab 1991 die Scheidung von Margarete von Trotter nach 20 Jahren. Im selben Jahr, sagen Sie offen in Ihrer Biografie, die Zeugung der Tochter und der Tod von Max Frisch, mit dem Sie wohl näher befreundet waren. Aber stimmt das? Sein Jaguar bleibt Ihnen bis heute?
Ja, das ist nach wie vor mein Auto, mit dem ich fahre, kurz bevor er starb. Also diese drei Ereignisse, die haben zufällig alle 1991 stattgefunden, haben aber natürlich nicht unbedingt miteinander zu tun, sondern haben sich nach und nach ergeben. Und Max Frisch, als er dann erfuhr, dass er Krebs hat und nur noch 2-3 Monate hatte, hat er mich eines Tages mit in seine Tiefgarage genommen und da stand neben dem Land Rover von Udo Jürgens, der im gleichen Haus in Zürich wohnte, ein wunderschöner olivgrün lackierter Jaguar, Baujahr 67, und da hat er mir den Schlüssel hingehalten und hat gesagt, wo ich hinkomme, brauche ich kein Auto, das ist jetzt deiner und folglich fahre ich ihn heute noch.
Bayern 2. 1:1. Der Talk.
Und bei mir ist heute Volker Schlöndorff, der große Regisseur, der tatsächlich auch, zwar selten, aber auch mal große Niederlagen erlebt hat. Ich nenne den Filmtitel Der Unhold. Kosten 26 Millionen, Zuschauer 160.000. Bald 20 Jahre ist es her und noch immer ein Kater.
Schade, weil es ist ein sehr, sehr schöner Film, fand ich, die Auslage. Aber ich kann es verstehen. Manchmal geht irgendwie, das ist wie eine Mayonnaise, man hat lauter gute Zutaten und zum Schluss schmeckt sie doch nicht, es geht irgendwie nicht an. Und das war bei dem Unhold, der Malkovich war großartig, die Landschaften in Ostpreußen waren großartig und trotzdem hat das Ganze, war eine Kopfgeburt. Das ist schlimm, wenn man sowas erst nachher weiß, ja.
Aber man lernt immer und immer wieder. Und was für mich.
Ja, beim Film lernt leider niemand wirklich alles. Deshalb passiert es auch immer wieder. Weder die Erfolge noch die Niederlagen sind vorhersehbar.
Und was schwer zu fassen ist, ich habe den damals auch gesehen, Die Stille nach dem Schuss. Großartig, auch die Beglau, die neulich übrigens Gast war hier. Man kann es kaum glauben, dass sie nach so einem Erfolg jahrelang nichts zu tun hatten. Also von wegen Glamour und das läuft immer.
Ja, nein, das liegt natürlich auch an einem selbst. Es kann passieren, dass wenn man also einen Film in Sand gesetzt hat, dass man selbst an sich zweifelt, keine Ausstrahlung hat. Das spüren die Produzenten sofort. Also Teil des Erfolgsrezeptes ist zunächst mal jemanden zu haben, der an sich glaubt.
Sind Sie so ein Zweifler?
Es geht immer hin und her bei mir. Himmelhoch jauchzt, zu Tode betrübt.
Weil die Blechtrommel, die Blumen, der Törleß, das sind ja.
Ja, ich habe. Mein Gott, ich bin, wie man so sagt, erfolgsverwöhnt. Ja. Und dann wird man unersättlich.
Die Frage ist natürlich bei einem Filmemacher, wenn dessen Autobiografie heißt Licht, Schatten und Bewegung, was wird wohl bleiben von einem? Geht Ihnen sowas manchmal durch den Kopf?
Ja, als die letzte Einstellung von dem Rückkehr nach Montauk, die ist mir im Schneideraum eingefallen, als ich mal so zum Himmel geschaut habe und habe gedacht, da oben in diesem kleinen Flugzeug, wo gerade noch so ein Sonnenstrahl drauf geht, da sitzt du jetzt drin und fliegst irgendwo hin und kommst nie wieder. Also solche Zweifel, die Gedanken kommen einem im Alter dann schon manchmal.
Max Frisch lässt in Montauk auch, ich glaube, die Hauptfigur oder den allwissenden Erzähler sagen, er kennt sein Alter, ist entschlossen, es endlich anzunehmen. Ja?
Ja, vollkommen. Na, ich warte, bis ich 80 bin, dann nehme ich an, dass ich älter geworden bin.
Ist ja nur eine Zahl. Und beim Filmstart so nächste Woche von Montauk, wo sitzen Sie dann?
Da sitze ich am 11. Ja, beim Abendessen mit meiner ehemaligen Frau Margarete von Trotta.
Auch gute Freunde.
Auch gute Freunde, der, Sie sehen, ich bin ein sehr verträglicher Mensch, der ich den Helmut-Keutner-Preis dann überreiche.
So gingen wir vor 7 Jahren auseinander. Heute wird Volker Schlöndorff 85. Wir gratulieren und wünschen alles Gute. In der ARD-Audiothek finden Sie weitere spannende Podcasts, zum Beispiel auch Dicky Dick Dickens, der Gentleman-Gangster im Chicago der goldenen 20er Jahre, der vom Taschendieb zum großen Ganoven aufsteigt. Staffel 1 und 2 sind bereits zu hören.